Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo zum frischen Podcast vom Update. Heute ist Freitag, der 3. Mai. Und das ist Tag der internationalen Pressefreiheit. Also sprechen wir natürlich auch darüber. Und wir gucken dazu nach Ungarn. In Ungarn muss man sich wirklich Sorgen machen um die Pressefreiheit. Stimmen der Opposition kommen so gut wie gar nicht mehr vor. Und außerdem haben Journalisten ganz klare Anweisungen, zum Beispiel beim Thema Flüchtlinge.
There is internal rule about it.
Dazu gibt es eine interne Sprachregel. Man muss die Bezeichnung illegale Migranten wählen. Sogar dann, wenn es ganz offensichtlich um Menschen geht, die aus lebensbedrohlichen Situationen fliehen.
Das ist Janosch Kapati, der hat viele Jahre für die staatliche Nachrichtenagentur gearbeitet in Ungarn. Und wenn man das hört, dann kann man sich schon mal Sorgen machen. Die letzte Bastion für freien Journalismus in Ungarn ist RTL. Und das erstaunt, glaube ich, erstmal, wenn man das so hört. Warum das so ist, warum ausgerechnet RTL, das klären wir in dieser halben Stunde. Außerdem geht es um Abwehr, und zwar von Felsbrocken aus dem All. Man kann auch Asteroiden sagen. Die NASA und die ESA haben sich zusammengesetzt in Washington, um eben zu überlegen, wenn so ein Asteroid auf die Erde zukommt, wie könnten wir den denn vielleicht abwehren im Notfall? Klingt jetzt nach Hollywood, ist es aber nicht.
We have to make sure that people understand that this is not about Hollywood, it's not about movies, this is about ultimately protecting the only planet we know right now to host life, and that is the planet Earth.
Kann man sich eben schon mal Gedanken machen, wenn die Erde der einzige Planet ist, eben auf dem wir leben können. Auch dazu werdet ihr mehr erfahren und wir gucken uns an, wie der Wahl-O-Mat für die Europawahl funktioniert. Der ist nämlich seit heute online. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Ja. So langsam, aber sicher solltet ihr eigentlich alle eine Wahlbenachrichtigung für die Europawahl im Briefkasten gehabt haben. Falls nicht, vielleicht doch besser nochmal nachfragen beim Wahlamt eurer Stadt, denn in gut 3 Wochen ist ja Europawahl. Und eine Institution, möchte ich es mal nennen, zu jeder Wahl ist mittlerweile seit vielen, vielen Jahren schon der Wahl-O-Mat. Sehr interessant, welche Partei dann am Ende so auf Platz 1 steht, wenn man sich durch diese ganzen Frage- und Antwortenoptionen eben durchgearbeitet hat. Seit heute ist der Wahl-O-Mat für die Europawahl online. Pamela Brand von der Bundeszentrale für politische Bildung hat ihn mitentwickelt. Pamela, beim Wahl-O-Mat muss ich ja 38 Fragen beantworten, zum Beispiel: Sollte die EU eine gemeinsame Armee aufbauen oder sollten der EU Plastikverpackungen, sollten die besteuert werden? Wonach werden diese Fragen eigentlich ausgewählt?
Ja, das ist ganz schön viel Arbeit, ehrlich gesagt. Wir haben vor 4 Monaten oder 5 Monaten damit angefangen. Wir haben alle zur Wahl zugelassenen Parteien angeschrieben und gefragt, ob sie uns ihre Wahlprogramme geben. Und dann haben wir uns mit einem etwa 40-köpfigen Team in der Redaktion des Wahl-O-Mats zur Europawahl zusammengesetzt, 3 Tage am Stück. Und das waren auf der einen Seite Politikexpertinnen, Experten, Journalisten, Wissenschaftler und auf der anderen Seite 24 junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren. Die waren vorher haben sie die Möglichkeit gehabt, sich online bei uns zu bewerben. Es haben über 350 Leute gemacht und wollten wirklich ehrenamtlich und freiwillig mit uns die 3 Tage mit den Wahlprogrammen verbringen. Und dann haben wir uns die vorgenommen nach 5 Themenbereichen. Also wir haben uns irgendwie aufgeteilt, immer wieder zusammengesetzt, immer wieder einzeln diskutiert und geschaut, was sind eigentlich die wichtigsten Themen für diese Europawahl, was finden die Parteien wichtig in einem Wahlprogramm, aber zusätzlich, was finden wir wichtig, was wird gerade in der Presse diskutiert, in der Öffentlichkeit. Und danach haben wir geschaut, welche Themen werden wir herausnehmen. Und dann, im zweiten Schritt, haben wir geschaut, welche Themen sind denn kontrovers. Das ist nämlich das Wichtige beim Wahl-O-Mat, sind nicht die Themen drin, wo alle sich einer Meinung sind, wie Weltfrieden und Arbeitsplätze für alle, sondern tatsächlich die kontroversen Themen, wie soll die Europapolitik der Zukunft aussehen und wie sind die Parteien dazu unterschiedlich positioniert.
Also das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess, dauert eben auch eine ganze Weile. Was mich noch interessieren würde, du hast ja gerade gesagt, also ihr schreibt die ganzen Parteien an, die eben für die Wahl zugelassen sind und bittet die um die Parteiprogramme. Gibt es da auch Parteien, die das so lange wie möglich herauszögern oder die einfach so auf den allerletzten Drücker abliefern?
Ja, also die Wahlprogramme sind tatsächlich schwierig, weil wir sehr früh anfangen müssen und da sind viele noch gar nicht beschlossen. Auch Wahlprogramme sind sehr demokratisch entstanden und werden nachher auf dem Parteitag beschlossen. Was wir dann zusätzlich machen, wir haben dann 81 Thesen am Ende dieses Workshops formuliert und die schicken wir dann nochmal den Parteien. Hm. Also weil es tatsächlich so ist, dass ja nicht, wir interpretieren nicht die Wahlprogramme und manche Themen, die wir stellen, sind auch nicht in allen Wahlprogrammen dann vorhanden. Deshalb fragen wir die Parteien, wie steht ihr dazu? Sagt ja, also stimme zu, neutral stimme ich zu und sie dürfen diese Vote noch begründen. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach für die Parteien. Eine schlichte Frage, die so kurz ist wie ein Ballomat, mit einem schlichten Stimme zu, dann Stimme nicht zu beantworten, nicht so einfach. Deshalb begründen sie das. Aber das ist ganz wichtig im Ballomat, weil wenn ich den Ballomat spiele, haben zuvor das die Parteien getan und ich vergleiche meine Voten mit denen der Parteien. Das ist ganz 1:1.
Ja, und was ich ganz irritierend finde dabei, also ich habe den Wahlomat auch schon gemacht und am Ende ist dann eine Partei auf Platz 1, die ich aber eigentlich gar nicht wählen würde. Wie kann das passieren?
Das kann natürlich passieren, das ist richtig. Also wir haben normalerweise keine Daten von unseren Wahlomat-Usern. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir gar keine Daten sammeln. Wir wissen nur, wie viele Mal das genutzt wurde. Was wir aber tatsächlich im Anschluss fragen, ganz freiwillig auf einem extra Portal, ob jemand Fragebögen ausfüllen möchte oder beantworten möchte zum Nutzung des Wahlomats. Da haben wir rausgekriegt, dass die meisten eigentlich den Wahlomat nutzen, weil sie schon eine Idee haben, wen sie wählen wollen und nutzen den Wahlomat zur Bestätigung ihrer Idee. Und davon 98% haben gesagt, eigentlich stimmt das schon so, was ich mir gedacht habe. An erster, zweiter Position ist das, was ich sowieso wählen wollte. Aber 2%, wie bei dir, die sagen, oh mein Gott, das würde ich niemals tun. Ja. Und eigentlich finde ich das total spannend, weil man dann nochmal genauer guckt und denkt so, aha, interessant, das ist doch gar nicht so, wie ich mir meine Partei vorgestellt habe. Woran liegt denn das? Wo sind sie denn unterschiedlich aufgestellt? Und man muss auch bedenken, es sind ja nur 38 Thesen. Es gibt ja natürlich viel, viel mehr Dinge, die man für die Wahlentscheidung in die Waagschale legen sollte und die vielleicht wichtig für einen sind und die wir aber jetzt gar nicht gefragt haben. Es ist ja nur ein Ausschnitt.
Und im Endeffekt kann man dann eben am Ende, wenn man so denkt, so was habe ich denn da jetzt für ein Ergebnis rausbekommen, ja auch selbst nochmal im Endeffekt dann so in die Auseinandersetzung gehen und sich gegebenenfalls nochmal richtig mit den anderen Parteiprogrammen auseinandersetzen. Pamela, vielen Dank, dass du uns da einen Einblick gegeben hast. Also der Wahlomat für die Europawahl ist seit heute online. Wie es funktioniert hat uns erklärt Pamela Brandt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Es gibt übrigens auch noch andere Tools, die ihr nutzen könnt, zum Beispiel den Vote Swiper oder YouVote von Politico oder auch den Digitalomat. Auch das alles Wahltools, die euch gegebenenfalls auch nochmal bei einer Entscheidung weiterhelfen können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Norwegen steht ganz oben und Turkmenistan ganz unten. Das ist die aktuelle Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit und natürlich, selbstverständlich, reden auch wir darüber. Und wir werfen dazu nochmal einen Blick in die EU. Da läuft ja jetzt auch nicht alles optimal. Ungarn zum Beispiel Platz 87, 14 Plätze schlechter als noch vor einem Jahr. Daniel Buß ist Medienjournalist für die ARD und den Deutschlandfunk, beobachtet die Situation dort schon seit Jahren. Daniel, gibt es in Ungarn noch freie Medien? Was sagst du?
Naja, also Pressefreiheit schon. Ins Gefängnis musste bislang niemand dafür, dass er Korruption aufgedeckt hat zum Beispiel. Aber das mit den freien Medien, das ist inzwischen ernsthaft ein Problem. Und wie groß das ist, das zeigt eine neue Studie von Merket, einem Zusammenschluss von ungarischen Medienwissenschaftlern. Ich habe mit der Autorin der Studie, Agnes Urban, gesprochen, die mir sagte, es gäbe überhaupt nur noch eine große Bastion der unabhängigen Medien in Ungarn. Und das ist RTL.
Ja, und ich glaube, wenn man das hört, ist man erstmal überrascht, weil RTL, klar, also ganz ehrlich, ich denke da natürlich auch erstmal ans Dschungelcamp oder an diverse Promi-Magazine. Also zumindest ist das ja bei uns so. Ist das in Ungarn anders? Ist das ein anderes RTL?
Eigentlich nicht. Auch RTL Club, wie der Ableger in Ungarn heißt, bringt vor allem Unterhaltung, aber so wie hier auch jeden Abend Nachrichten und einmal die Woche sogar ein investigatives Magazin. Und hier kommt eben auch die Opposition zu Wort und wird Kritik an der rechtspopulistischen Regierung um Viktor Orban geübt. Anders als in den meisten anderen Medien eben. Die hat Orban nämlich, seit er 2010 an der Macht ist, offensichtlich fast komplett unter seine Kontrolle gebracht.
Wie hat er das denn gemacht? Hat er die alle verstaatlicht? Gibt es dazu ein Gesetz?
Das hat mit Gesetzesänderungen zu tun, läuft aber in der Praxis raffinierter. Zum Beispiel gibt es in Ungarn seit dem vergangenen Jahr eine Medienstiftung, offiziell natürlich zur Förderung der Pressevielfalt. Tatsächlich haben viele Verleger, die Orbán nahestehen, etwa auch als Unternehmer, so wie Oligarchen in Russland, muss man sich das vorstellen, ihre Medien an diese Stiftung verschenkt. Und die Stiftung kontrollieren, Überraschung, vor allem Gefolgsleute des Ministerpräsidenten, Mitglieder seiner Partei Fidesz. Die haben nach und nach auch im öffentlichen Rundfunk die Macht übernommen.
Aber was heißt das denn konkret? Also zum Beispiel, wenn die Politik darüber diskutiert, wie das Land mit Geflüchteten umgehen soll, was ja eines der großen Themen dieser Zeit ist, speziell in Ungarn auch.
Ja, nehmen wir den öffentlich-rechtlichen oder den öffentlichen, das ist kein öffentlich-rechtlicher, ein öffentlicher Rundfunk, von dem die Wissenschaftler sagen, das ist nun tatsächlich ein Staatsfunk. Die Wissenschaftler haben sich über Wochen die Nachrichtensendungen angesehen und festgestellt, da kommt so gut wie keine Stimme der Opposition mehr vor. Außerdem haben die Journalisten ganz klare Anweisungen für das Thema Flüchtlinge. Das hat mir Janosch Karpathy ganz offen gesagt, der viele Jahre für die staatliche Nachrichtenagentur gearbeitet hat.
There is internal rule about it.
Dazu gibt es eine interne Sprachregel. Man muss die Bezeichnung illegale Migranten wählen. Sogar dann, wenn es ganz offensichtlich um Menschen geht, die aus lebensbedrohlichen Situationen fliehen.
Und diese Nachrichtenagentur, die beliefert auch zentral die Nachrichten der öffentlichen Sender.
Das ist schon verrückt oder absurd, wenn man das jetzt so hört. Aber du hast ja schon gesagt, es gibt eben noch unabhängige Medien in Ungarn wie RTL. Auch noch andere oder ist es wirklich die letzte Bastion?
Also besonders schwierig ist es beim Radio. Da heißt es in der Studie, dass mehr als 80% der Sender direkt oder indirekt von Orbáns Umfeld kontrolliert würde. Die verbleibende Alternative ist im Wesentlichen Clubradio, das ich selbst besucht habe. Die Kollegen leben vor allem von den Spenden ihrer Hörer. Das mit unabhängigem Journalismus sei extrem schwer, sagte mir auch Senderchef André Oreschow.
Clubradio lebt. Das könnte man als einen Beweis für Pressefreiheit ansehen. Aber wenn Sie sich die Umstände ansehen, unter denen wir arbeiten, dann merken Sie, wir haben keine Pressefreiheit. Allein für unsere Frequenz mussten wir jahrelang vor Gericht kämpfen. Wir bekommen auch keine Werbung vom Staat oder seinen Firmen. Und hier ist der Staat der größte Akteur des Werbemarktes.
Und das war schon vor 2 Jahren, als ich dort war. Viel verbessert, also verbessert schon gar nicht. Viel geändert hat sich nicht inzwischen. Die eigentliche sozusagen Entwicklungsfläche für investigativen Journalismus ist das Netz. Auch dort ist es schwierig mit der Finanzierung. Die US-Botschaft und sogar die Europäische Kommission haben erste Projekte gestartet, um nachzuhelfen, was Orbán natürlich nicht gefällt. Auf dem Online-Markt, da sagt die Studie, 50-50 ist sozusagen die Unabhängigkeit der Medien dort. Und das gilt in Ungarn, muss man erschreckenderweise sagen, schon als viel.
RTL als letzte Bastion der freien Presse in Ungarn. Ausführliche Infos dazu habt ihr bekommen vom Medienjournalisten Daniel Buß.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir wissen ja, wie es läuft, ne? Und zwar aus dem Film Armageddon. Ja, wenn ein riesiger Asteroid auf die Erde zurast, dann schicken wir einfach Bruce Willis und Ben Affleck hoch. Die bohren dann ein tiefes Loch in den Asteroiden, werfen eine Atombombe rein, Deckel zu und rums, rums, das Ding explodiert in 2 Hälften, die elegant und sicher an der Erde vorbeisegeln. Naja, so einfach ist es leider nicht, ne? Deswegen haben sich in dieser Woche schlaue Menschen getroffen, unter anderem von der NASA und der ESA. Die haben sich in Washington zusammengesetzt, um eben zu überlegen, wie machen wir das dann? Also wenn es wirklich mal einen Notfall gibt, ein Asteroid rast auf die Erde zu, wie können wir den am besten abwehren? Und um das besser zu verstehen, was da eventuell passieren könnte, haben die so ein Notfallszenario durchgespielt. Johannes Döbbelt hat recherchiert, wie sich die Welt gegen drohende Asteroideneinschläge rüstet und was passieren könnte, würde das Ding aus dem All doch einschlagen.
Man könnte ja denken, die Forscher mit ihren Teleskopen, die sehen alles. Aber diesen Asteroiden hatte niemand auf dem Schirm. An einem frühen Morgen im Februar 2013 taucht über Russland plötzlich ein wahnsinnig heller Feuerball am Himmel auf und explodiert über der Millionenstadt Tscheljabinsk. Die Bewohner kommen noch einigermaßen glimpflich davon. Durch die Druckwelle des 20 Meter breiten Asteroiden zerbersten vor allem Fensterscheiben. Etwa 1200 Menschen werden verletzt. Wenn der Anflugwinkel des Asteroiden ein bisschen steiler gewesen wäre, sagen Experten, hätte das Ganze in einer Katastrophe enden können.
Das war eine Überraschung damals, die aus heiterem Himmel kam. Das muss man wirklich wörtlich so sagen.
Das ist Ulrich Köhler, Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin.
Er kam mit dem Sonnenaufgang praktisch aus der Sonne. Das bedeutet natürlich, dass er eine Bahn hatte, die innerhalb der Erdbahn gelegen sein musste.
Und deshalb hatte diesen Asteroiden vorher auch niemand gesehen.
Wir gucken ja praktisch auf seine dunkle Seite und die helle Seite sehen wir gar nicht, weil die eben von der Sonne angestrahlt ist und von der Erde abgewandt ist.
Rund um die Erde schwirren etwa 16.000 größere Asteroiden, deren Bahnen sich manchmal mit der Erde kreuzen oder ihr nahe kommen. Das heißt nicht, dass die alle mal irgendwann mit der Erde zusammenstoßen werden.
Aber diese 16.000 versucht man natürlich genau zu beobachten, ihre Bahnen kennenzulernen, auch ihre Eigenschaften, wenn es sich machen lässt anhand von Teleskopbeobachtungen, um dann festzustellen, ob sie eine Gefahr für die Erde in naher Zukunft darstellen oder nicht.
Für den Fall, dass irgendwann dann doch mal so ein riesiger Felsbrocken auf die Erde zusteuert, rüsten sich gerade Experten in Washington. Schon der Name der Veranstaltung macht klar, dass dieses Szenario durchaus ernst ist. Sie heißt Planetary Defense Conference. Und auch NASA-Chef Jim Bridenstine sagt, nehmt das bitte nicht auf die leichte Schulter.
This is not about Hollywood, it's not about movies. This is about ultimately protecting the only planet we know right now to host life. And that is the planet Earth.
Die Fachleute von NASA und ESA spielen folgendes Szenario durch. Ein Asteroid rast mit 14 Kilometern pro Sekunde auf die Erde zu. Das Ding ist zwischen 100 und 300 Metern groß und hätte eine gewaltige Einschlagskraft. Er könnte locker eine Millionenmetropole in Schutt und Asche legen. In dem Planspiel geht es dabei auch um Fragen wie, welche Maßnahmen trifft der Katastrophenschutz? Wer schickt die E-Mail an die Vereinten Nationen? Und wie informieren wir die Bevölkerung, ohne eine Panik auszulösen?
Da wurden schon Texte vorgeschrieben. Also muss, wenn so ein Fall dann kommt, muss nicht lange über einen Text diskutiert werden.
Das ist Rüdiger Jehn von der ESA. Seine offizielle Jobbezeichnung: Head of Planetary Defense. Er macht mit beim Planspiel in Washington. Und natürlich geht es da auch darum, wie man einen drohenden Asteroideneinschlag verhindern könnte.
Die Amerikaner, die schlagen da zum Beispiel vor, als Notfall, wenn alles andere schief geht, auch mit Nuklearsprengköpfen den Asteroiden aufzuhalten. Und da wurde klar von den anderen Raumfahrtnationen gesagt, okay, aber nur mit Zustimmung der Vereinten Nationen.
Bevor man gleich die Nuklearkeule rausholt, gilt aber erstmal eine andere Idee als vielversprechend. Man könnte viele Jahre vor dem drohenden Einschlag mit einem großen Raumschiff zum Asteroiden fliegen und das Ding einmal anschubsen und damit aus der Bahn bringen. Ulrich Köhler.
Dass man in sehr großer Entfernung von der Erde versucht, von seiner Bahn ein klein wenig abzulenken, weil dann diese Ablenkung nach mehreren hundert Millionen Kilometern Flug zu den entscheidenden 10.000 Kilometern führt, die entweder auf die Erde treffen oder eben an der Erde vorbeiführen.
Wie dieses Anschubsen und Ablenken des Asteroiden genau funktionieren kann, daran soll in den nächsten Jahren weiter geforscht werden. Fürs Erste können wir aber alle beruhigt sein, denn in diesem Jahrhundert sollen nach den Berechnungen von NASA, ESA und Co. erstmal keine größeren Asteroiden auf die Erde treffen.
Es ist nur so eben, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt, um eine Asterix-Analogie zu bemühen, die ist schon sehr, 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 sehr gering. Ich würde lieber Lotto spielen.
Ja, guter Tipp. Kann man ja noch machen mit dem Lotto, ne? Also, NASA und ESA proben den Asteroiden ernstfall und warum man das durchaus ernst nehmen sollte. Unser Reporter Johannes Döbbelt hat es euch erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was darf man alles in sozialen Medien sagen bzw. schreiben? Gibt es da vielleicht eine rote Linie? Anscheinend ja, denn Facebook hat sehr, sehr reichweitenstarke Accounts gesperrt. Und zwar von einigen Leuten aus den USA und Großbritannien, weil die eben zu Hass und Gewalt aufrufen, so der Vorwurf. Zum Beispiel Alex Jones, Verschwörungstheoretiker aus den Staaten, kennt ihr vielleicht, weil der immer eine knallrote Birne hat und immer schreit.
These people are not freaking humans, okay? Hillary Clinton is a goddamn demon.
oder Milo Yiannopoulos aus Großbritannien. Auch er ist gesperrt, weil er rassistisch und frauenfeindlich sein soll. Und auch der US-Amerikaner Louis Farrakhan kann erstmal nicht weiter seine antisemitischen Haltungen in die Welt rausposaunen. Schadet das diesen Populisten, diesen Hetzern, wenn ihre Profile gesperrt sind? Oder ist das im Endeffekt für ihre Reichweite gar nicht so schlimm? Darüber spreche ich jetzt mit Britta Schellenberg, Politikwissenschaftlerin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Britta, welchen Effekt hat das denn jetzt für diese Populisten oder diese Radikalen, wenn sie von Plattformen wie Facebook gesperrt werden?
Das hat tatsächlich immense Auswirkungen auf solche Leute, denn die sozialen Medien sind das Kommunikationstool heute und damit sind sie auch zentral für die Kommunikation mit den eigenen Anhängern. Die ermöglichen aber auch, also Twitter, YouTube oder Apple oder Facebook, was auch immer, ermöglichen eben eine unglaublich große Reichweite. Es sind Mainstream-Akteure. Und damit gibt es enorme Zugangsmöglichkeiten in die Öffentlichkeit hinein und auch die Möglichkeit, neue Anhänger zu finden.
Also du sagst, das schadet ihnen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Alex Jones, also der Typ, der immer so schreit. Der hat ja zum Beispiel auch seinen eigenen Radiokanal, Infowars heißt der. Also im Endeffekt dann eben auch eine ganz eigene Plattform. Ist das nicht auch langfristig ein Ziel von diesen Populisten, dass sie eigentlich ihr ganz eigenes Medium schaffen, damit sie eben unabhängig sind von Social Media?
Ja, auf jeden Fall ist das auch eine Strategie, aber eben nur eine. Und die Leute brauchen diese Mainstream-Media. Also bei Alex Jones ist es ja so, dass er für seine eigenen Anhänger auch seine eigene Plattform schon hat, Infowars. Und die Reichweite solcher Plattforms ist aber deutlich begrenzter als die der im Raum gut vernetzten Mainstream-Akteure wie Facebook eben. Und solche Leute brauchen dann Facebook, YouTube und Co., um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Aber also sie brauchen sie auch, um die eigene Relevanz im medialen Raum auch aufzuwerten. So etwa, indem sie verlinkt werden oder dass sie schneller in Suchmaschinen gefunden werden. Sie werden dann nach oben gespült, ne, durch solche Medien, was durch die Plattformen alleine, durch die eigenen Plattformen alleine aber nicht gelingt.
Also es geht dann einfach nochmal eben um die größere Streuung, um den Verbreitungsweg,
wenn ich dich richtig... Nach oben.
Ja, okay. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, wen sollte man sperren, wenn man den dann sperrt, ist das Zensur? Läuft man nicht eventuell auch Gefahr, dass die Populisten oder die Radikalen eben ihre kruden Theorien und ihren Hass unbeobachtet einfach auch auf anderen Plattformen veröffentlichen? Also eigentlich ist das nicht nur eine Verlagerung des Problems?
Also bei beobachtet würde ich sagen, wer beobachtet? Also beobachtet werden die natürlich von gewissen Akteuren, die dieses beobachten wollen, was sie tun, auch auf den eigenen Plattformen oder auch in anderen sozialen, medialen Kontexten. Worum es aber eigentlich geht, ist der Schutz vor Diskriminierung. Also der Schutz vor etwa rassistischer Hetze oder aber auch vor falschen und böswilligen Unterstellungen, aber auch vor Gewaltaufrufen zum Beispiel. Und in Deutschland etwa, wie in allen Rechtsstaaten eigentlich, gibt es Regelungen, die einen verbrieften Schutz meinen, also das Grundgesetz zum Beispiel, aber auch andere Regelungen, vor Diskriminierung. Also die Menschen sollen vor Diskriminierung geschützt werden. Und so würde ich jetzt einfach sagen, da geht es nicht um Meinungsfreiheit. Ja, also Hass, Verleugnung und Verherrlichung von Gewalt ist keine Meinungsfreiheit, sondern es ist kriminell. Es ist tatsächlich auch ein Straftat, ein Delikt. Man redet häufig von Vorurteilskriminalität oder Hate Speech in diesem Kontext und es ist durchaus relevant, strafrechtlich relevant. Also es heißt, die Gerichte müssen sich damit beschäftigen, sind vielfach überfordert, weil es ja einfach unglaubliche Mengen an Daten sind, die da in die Welt gestreut werden. Es gibt aber auch verschiedenste Wissenschaftler, ich komme ja selbst aus der Wissenschaft, die sich mit diesem Forschungsgegenstand der Vorurteilskriminalität beschäftigen. Und wir, die Sozialwissenschaftler, wir wissen einfach, dass wenn es keinen zureichenden Schutz vor Diskriminierung gibt, dass einerseits Menschen beschädigt werden, nämlich die Betroffenen von dieser Hetze. Auf der anderen Seite kommt es aber auch zu gewalttätigen Konflikten in Gesellschaften. Und die sind dann ganz real. Die sind nicht nur in den sozialen Medien, sondern die können sich auch physisch zeigen auf der Straße. Es kann zu Gewalttaten kommen, es kann sogar zu Kriegen kommen. Das ist sicherlich ein Problem, was man mitbedenken muss. Und ich denke jetzt vielleicht nochmal darauf zurückkommen, was jetzt Facebook, ne, das ist ja jetzt gerade groß in den Medien überall. Facebook ist lange schon in der Kritik, da mehr zu machen. Sie haben schon einiges gemacht, aber sie sind so ein bisschen auch jetzt die Nachhut, muss man sagen. Also es gibt andere soziale Netzwerke, die in den letzten Wochen sehr stark in die Richtung auch gesperrt haben, also weil sie gesagt haben, wir wollen einfach zu diesem steigenden Hass in den sozialen Netzwerken nicht mehr beitragen, also so zum Beispiel YouTube, aber auch Twitter, die haben schon viel früher auch entsprechende Personen geblockt, beziehungsweise rausgenommen aus ihren Profilen, aus ihren Netzwerken. Und Facebook hat jetzt auch einen gewissen Druck da nachzuziehen und steht eben von vielen Seiten unter Beschuss. Ich finde es trotzdem prima, dass es jetzt so passiert und wünsche mir wirklich auch so für den sozialen Frieden in Deutschland, aber sicherlich auch in anderen Ländern, dass man da doch auch von privaten Akteuren wie Facebook sich erhoffen kann, dass die mehr Verantwortungsbewusstsein da zeigen.
Britta Schellenberg ist Politikwissenschaftlerin und hat uns hier im Interview in Deutschlandfunk Nova im Update erklärt, dass sie glaubt, wenn eben Facebook-Accounts gesperrt werden von Populisten oder Radikalen, die eine große Reichweite haben, dass das schon auch einen Effekt hat und zwar keinen positiven auf diese Populisten oder Radikalen.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wenn man klotzen kann, dann klotzt man natürlich. Ne? So wie Oliver Bierhoff, heute ja offizieller Start, Spatenstich mit vielen Medienvertretern. Und zwar zur neuen Akademie des Deutschen Fußballbundes wird entstehen in Frankfurt. Und für Bierhoff ist das jetzt schon wie das Silicon Valley, das Harvard des Fußballs, hat er gesagt, und es geht noch weiter.
Ich träume natürlich schon hier, dass es so ein Melting Pot ist, wo ständig neue Ideen kreiert werden, wo man sich natürlich spontan über den Weg läuft. Trainer, U-Trainer, mit Experten, mit Ausbildern und sich daraus natürlich immer wieder interessante Projekte ergeben.
Ein Punkt, der für den DFB hohe Priorität hat, höchste Priorität, endlich wieder Weltmeister werden. Dafür sollen talentierte Fußballer aus den eigenen Amateurclubs in die Nationalmannschaft gezogen werden. Nur wie läuft das eigentlich? Also wie erkennt man so ein Talent? Ich habe nachgefragt bei Carsten Görsdorf, der leitet das Institut für Spielanalyse in Potsdam. Herr Görsdorf, wie erkenne ich denn einen potenziellen Weltmeister oder eine potenzielle Weltmeisterin?
Dabei gibt es eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, eine zuverlässige Prognose existiert nicht. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Retrospektiv können wir uns das natürlich schon angucken. Und wir haben gerade eine Studie durchgeführt, und zwar in den drei Spielsportarten Handball, Fußball und Basketball. Und haben immer die gleichen Fragen gestellt, unter anderem, was unterscheidet denn normale Leistungsträger von richtigen Weltklasse-Spielern? Und dabei kamen zwei Dinge raus. Erstens, sportlich ist es so, dass die eine besondere Qualität haben, im 1-gegen-1 Verhalten, sowohl offensiv als auch defensiv. Und danach endet schon das Sportliche, denn dann gehen wir rüber zum Mentalen. Und zwar, diese Spieler haben eine besondere Wettkampf- und Trainingsmotivation. Sie haben einen ganz anderen Willen als andere Spieler. Und vor allen Dingen haben sie einen anderen Umgang mit Widerständen und Niederlagen und Krisen. Das heißt, wenn sie mal verletzt sind oder nicht berücksichtigt werden. Und
dann stecken die das besser weg.
Ja, genau.
Aber das erkennt man eben erst im Rückblick, haben Sie gesagt. Wenn man das noch nicht so wirklich festmachen kann oder vielleicht auch so früh festmachen kann, man kann doch aber schon ab einem gewissen Alter auch ein gewisses Talent erkennen oder ausmachen. Das funktioniert doch schon, oder?
Ja, wir sprechen ja gerne von Bewegungstalenten. Das muss man vielleicht am Anfang noch gar nicht auf einzelne Spielsportarten festmachen oder gar auf einzelne Positionen in diesen Spielsportarten. Aber natürlich ist es so, dass sich bestimmte Leistungskomponenten auch erstmal entwickeln müssen. Und deshalb ist es keine kluge Idee, möglichst frühzeitig die Talente einordnen zu wollen oder manche vielleicht sogar abzuschreiben, sondern man sollte eben sogar offen für Quereinsteiger sein und diese Prozesse möglichst lange abwarten und erst im späten jugendlichen Alter sich dann auch tatsächlich festlegen.
Worauf kommt es denn noch an? Also ich meine, klar, es ist natürlich von Vorteil, wenn man ein gewisses Talent mitbringt, aber ist es zum Beispiel auch wichtig, dass man einfach einen Trainer hat, der das entsprechend erkennt, der das fördert? Also der Trainer muss auch ein gewisses Talent haben, oder?
Genau, wir sprechen eben tatsächlich auch vom Talenttrainer im Nachwuchsbereich und wir müssen in Deutschland begreifen, dass das ein Berufsbild ist. Denn wir haben in Deutschland im Prinzip das noch nicht so verinnerlicht alle Sportarten müssen sich auf den Weg machen, dass der Nachwuchstrainer eben tatsächlich ein Berufsbild wird. Und dann ist es natürlich so, wir müssen dafür sorgen, dass wir hin zur individuellen Talentförderung kommen und weg von Ergebnisdenken. Und dafür müssen die Sportarten Anreizsysteme entwickeln, damit die Trainer, die natürlich auch nach Erfolgen bezahlt werden, ihren Fokus darauf legen können, die Spieler individuell zu entwickeln und eben auch diese Qualitäten unter anderem im 1:1 zu schulen und eben nicht nur darauf zu hoffen, dass die Mannschaft den größtmöglichen Erfolg einsammelt im Ligabetrieb.
Jetzt ist ja eben heute dieser sogenannte Spatenstich gemacht worden für die Akademie des Deutschen Fußballbundes. Glauben Sie, dass das ist der richtige Weg, beziehungsweise andersrum gefragt, was haben wir in Deutschland vielleicht auch in der letzten Zeit falsch gemacht oder hätten wir richtiger, besser machen können?
Wir haben uns ja im deutschen Fußball durch die Zertifizierung ein bisschen darauf konzentriert, vor allen Dingen Strukturen und Organisationen zu überprüfen. Und dabei sind ein paar wesentliche Dinge liegen geblieben, die wir durch so eine Akademie vom DFB wieder aufholen können. Und zwar die Diskussion von sportfachlichen Ideen und Themenstellungen und Fragestellungen und vor allen Dingen auch ethische und soziale Zielvorstellungen, die wir mit hineinnehmen müssen, die aber nur dann entstehen können, wenn wir so ein Zentrum haben, wo wir die besten Trainer des Landes und eben auch die klügsten Köpfe zueinander bringen können. Und da kann man froher Hoffnung sein, dass das in Frankfurt klappt, zumal es ja, wie gesagt, auch in Frankfurt errichtet wird. Wenn es jetzt in Berlin-Brandenburg wäre, müsste man sich ja über die Fertigstellung schon große Gedanken machen.
Carsten Görsdorf hat uns erklärt, wie Talente gesichtet werden für den Fußball. Er leitet das Institut für Spielanalyse in Potsdam.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt Lebewesen mit sehr, sehr viel Fell. Die müssen nicht viel sagen, man versteht sie trotzdem. Oh. Ja. Ja. Ich weiß. Chewbacca aus Star Wars kennt ihr natürlich, den allertreuesten Gefährten von Han Solo, ein Wookie, also so ein riesenzotteliges Ding. Und da gibt es jetzt eine, ja, doch schon traurige Nachricht. Der Darsteller, der nämlich immer in diesem Kostüm von Chewbacca gesteckt hat, der ist gestorben. Der Brite Peter Mayhew, Pascal Fischer, unser Reporter, kann uns sagen, wie alt er geworden ist, nämlich?
74 Jahre. Er ist schon am Dienstag gestorben in Texas. Das ist sein Zuhause gewesen. Ja, das hat seine Familie nun mitgeteilt. Und Ende Juni gibt es dann eine Trauerfeier für den engeren Kreis, also Familie und Freunde. Und für Fans soll es ein Treffen geben in Los Angeles, und zwar im Dezember.
Wie ist der denn überhaupt an diese Rolle damals gekommen?
Naja, der war schon vorher so ein bisschen abonniert auf seltsame Wesen. Der hat einen Minotaurus gespielt in einem Film namens Sindbad und das Auge des Tigers. Und dann ist der gute Mann ja halt auch mal 2,21 Meter groß gewesen. Das ist ja schon mal nicht jeder. Also war der mal einfach dabei ab 1977 in Krieg der Sterne.
In jedem Film dann?
Ja, bis zu Das Erwachen der Macht 2015, da hat er sich dann die Rolle geteilt mit einem Finnen und dieser Finne hat dann danach weitergemacht, aber beim letzten Film, da hat sich Mayhew also wirklich nochmal aus dem Rollstuhl quasi gekämpft für diese Rolle. Die Familie hat nämlich heute auch nochmal mitgeteilt, Star Wars, das war nicht einfach nur eine Filmrolle für den, das waren wirklich Freunde, das war im Grunde eine Familie, die er in den folgenden Jahrzehnten wirklich geliebt hat.
Ja, und wir sagen alles Gute und möge die Macht mit dir sein, Peter, ne?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.